Heute Spaziergänge mit Prominenten. Renate Schönfelder begleitet den Tierfilmer Andreas Kieling durch Hümmel in der Eifel.
Wir sind heute zu Gast bei dem Mann, der bekannt ist durch Funk und Fernsehen, vor allen Dingen mit seinem Hund Cleo. Und schon kommt er, der Hündin. Heute hat sie ihren 10. Geburtstag, eigentlich schon eine alte Dame. Ich finde, sie sieht dafür noch sehr jung aus. Genau wie Herrchen, Jahrgang 1959, das darf ich sagen, Andreas Kieling, einer der bekanntesten Tierfilmer unserer Zeit.
Ja, schönen guten Morgen.
Und zu Hause mal, eine der wenigen Tage im Jahr. Ne? Wie viele Tage sind Sie überhaupt zu Hause?
Wenn ich überlege, ich bin im Jahr ungefähr 8 bis 9 Monate unterwegs. So, das bedeutet, dass ich vielleicht maximal 3 Monate im Jahr zu Hause bin, also hier in der Eifel auf dem Bauernhof. Und Cleo, meine Hündin, meine allerbeste Freundin, die begleitet mich ja ganz oft. Große, stressige Reisen, die mute ich ihr nicht mehr zu. Also sie war schon in Alaska mit, in Südafrika. Der ein oder andere Zuhörer wird sich noch daran erinnern, als wir damals das grüne Band abgewandert sind, also die alte deutsch-deutsche politische Grenze. Das waren vom Dreiländereck unten in Bayern, Sachsen und Tschechien bis hoch an die Ostsee waren das 1400 Kilometer. Die sind wir in 7 Wochen gewandert.
Da ist sie immer mit. Und das machen Sie jetzt nicht mehr? Sie kommt nicht mehr in Flugzeug?
Doch, sie kommt schon noch mit in ein Flugzeug. Aber wenn es zum Beispiel in tropische Regionen geht, ich komme jetzt gerade aus dem Kongo zurück, wir haben da Flachlandgorillas gedreht. Erstens mal wäre das viel zu gefährlich für den Hund. Es würde auch die Dreharbeiten stören. Aber in 3 Wochen geht es wieder nach Alaska und da kommt sie noch mal mit.
Ihr Sehnsuchtsland. Aber lassen Sie uns erstmal an dem Ort bleiben, wo wir hier sind. Nämlich Ihr Zuhause ist in Hümmel. Hümmel ist ein unter 500 Seelendorf, glaube ich.
500 ist hochgegriffen. Wir sind 87 Einwohner. Wir haben 3-stellige Telefonnummern hier. Und wenn Sie sich umschauen, sehen Sie ja, also das hier, der Prunkbau, das ist halt das neue Gemeindehaus. Hier stand früher ein ganz kleines, bescheidenes Gemeindehaus. Gemeinde ist zu Wohlstand gekommen. Und deshalb steht hier so ein gewaltiges Gemeindehaus, was für die wenigen Menschen, die hier leben, eigentlich komplett überdimensioniert ist. Das liegt daran, weil wir hier einen Friedwald haben. Und mit diesem Friedwald ist ziemlich viel Geld verdient worden.
Ja.
Und dementsprechend musste das Geld irgendwie untergebracht werden.
Also als wir hier so rumgefahren sind, haben wir aber auch zum Teil ziemlich reiche Häuser gesehen. Sind das irgendwie Wochenendhäuser oder sind einfach betuchte Menschen, die hier auch wohnen?
Ich bin 1982 nach Hümmel gekommen. Und als ich mich das erste Mal hier vorstellte, muss man sich vorstellen, also die ganzen Wälder, die man hier drumherum sieht, das war früher mein altes Revier. Ich bin ja Revierförster gewesen und Revierjäger und habe dieses Revier betreut. Und als ich das erste Mal hierher kam, dachte ich, oh Gott, das sieht ja aus wie ja, irgendwo im tiefsten Ostpolen. Aber die Landschaft, wenn Sie sich das hier anschauen, diese Bergregion hier, wir haben hier einen Blick, ungefähr 35 Kilometer unverbauter Blick über die Hocheifel.
Über wirklich bewaldete Mittelgebirge, ne?
Genau, also. Die Eifel ist ein Mittelgebirge, ist nicht allzu hoch. Was man da hinten sieht, das ist die Hohe Acht, knapp 800 Meter. Das ist ein alter Vulkankegel und die Eifel ist ja überwiegend vulkanischen Ursprungs. Und als ich hierher kam, 82, dachte ich auch wirklich, hier könntest du dich wohlfühlen. Das erinnert dich so ein bisschen an deine alte Heimat, also an den Thüringer Wald. Und ja, es ist eben zur neuen Heimat geworden. Also ich habe nirgendwo so viel Zeit verbracht wie hier in der Eifel, also als Heimathafen. Bin ja nun sehr viel in der Welt unterwegs, aber ich denke auch immer, jeder Seemann braucht einen Heimathafen. Und mein Heimathafen ist definitiv hier Hümmel in der Hocheifel.
Seemann ist ja eigentlich auch einer Ihrer vielen Berufe gewesen. Ne? Sie haben schon angedeutet, Sie kommen aus Thüringen, aus Gotha und haben in der DDR gelebt, bis Sie 16 waren. Dann sind Sie geflohen, geschwommen durch die Donau und dabei auch verletzt worden.
Das ist verletzt ja ist gut, ich bin angeschossen worden, ja. Mit einem Steckschuss im Rücken.
Merken
also
Sie
verletzt
das bis heute?
Heißt, verletzt würde für mich jetzt bedeuten, dass man sich am Stacheldraht vielleicht die Hände oder die Beine aufgerissen hat. Ja klar merke ich das bis heute. Also die Kugel ist zwar raus, aber die Kugel hat ein Stück von der Wirbelsäule, also so ein Fortsatz von der Wirbelsäule abgeschlagen. Ich war eine ganze Zeit querschnittsgelähmt und dementsprechend ging es mir eigentlich auch nicht so gut. Und über die Jahre Als Tierfilmer trägt man ja auch oft sehr schwer. Das heißt, man hat das Stativ, die Kamera, den Rucksack, Fernglas, Fotoausrüstung. Und wenn man das alles zusammenaddiert, ist man pro Drehtag durchaus so mit 35, 40 Kilo Gewicht mindestens immer unterwegs. Und das hinterlässt natürlich auch seine Spuren. Und dann noch inklusive dieser Schussverletzung. Also irgendwann geht man mal ein bisschen schief, hat einen Bandscheibenvorfall oder Haltungsschäden. Gut, das haben andere Menschen auch. Aber das Leben hinterlässt natürlich seine Spuren. Und ein abenteuerliches Leben, so wie ich es führe, hinterlässt natürlich sowieso seine Spuren. Deshalb ist so ein ruhiger Ort. Sie hören es ja schon, wir laufen hier durch das Dorf. Wir haben noch nicht ein einziges Auto gesehen oder gehört.
Schön.
Das ist sehr schön, ja. Das Einzige, was man hier hört, ist das Gezirpse von den Spatzen. Glücklicherweise haben wir seit ein paar Jahren wieder deutlich mehr Haus- und Feldsperlinge hier. Aber keine Autos. Hier fährt nicht mal mehr ein Traktor. Die Landwirtschaft ist überwiegend eingestellt.
Wovon leben die Menschen hier?
Alle Menschen, die hier leben in dem Dorf, deshalb wirkt das Dorf hier auch gerade wie ausgestorben. Sie sehen ja auch keinen Menschen hier. Das liegt einfach daran, weil die arbeiten, die müssen sehr weit fahren. Also die fahren von hier aus in die Niederungen, entweder Richtung Bonn oder Richtung Kölner Bucht. Und da sind eben die Arbeitsplätze. Das heißt also, jeder, der hier lebt, ist eigentlich dazu gezwungen, mindestens 60, 70 Kilometer, also eine Fahrstrecke zu fahren, um hier zu einem Arbeitsplatz zu kommen. Weil es eben auch in der Region so gut wie nichts mehr gibt. Eben keine Landwirtschaft, die Sägewerke haben geschlossen, die Steinbrüche sind zu. Das hier übrigens ist das älteste Haus im Ort. Das ist sogar zweistöckig. Und das ist
weiß, ein altes, mit rot umrandeten Fenstern, grüne Fensterläden, ja, und schöner Garten.
Der neue Besitzer ein bisschen hübsch gemacht. Aber
ja.
Das war hier der größte Bauer im Dorf. Der hatte 25 Stück Vieh, also das heißt ungefähr so 15 Milchkühe. Und der galt als großer Bauer hier. Und wenn Sie sich dieses Haus anschauen, das ist zwar sehr hübsch, aber in Niedersachsen oder in Bayern würde man sagen, das ist aber eine ärmliche Hütte. Ne? Und das galt hier als Großbauer. Und dadurch ist die ganze Gegend, oder so ist die ganze Gegend hier eigentlich charakterisiert. Es gibt keine großen Landwirte hier. Allein die Peripherie der Landschaft lässt das gar nicht zu. Sie können hier glücklicherweise keine großen Felder anlegen oder große Grünlandflächen, weil es viel zu steil ist, weil man hier überall Hanglage hat. Und früher kam es hier auch vor, dass Bauern zum Beispiel bei der Heumat mit ihrem Traktor regelmäßig umgekippt sind.
Weil es zu steil war?
Weil es zu steil ist.
Wie hoch sind wir hier überhaupt?
Höhenlage ist nicht so sehr hier. Wir sind ungefähr 550, knapp 600 Meter hier hoch.
Das geht eigentlich, ne?
Ja, also die Eifel ist ein relativ flaches Gebirge. Ist jetzt nicht so vergleichbar mit dem Harz oder mit dem Thüringer Wald oder dem Erzgebirge. Aber sie hat ein sehr raues Klima. Und im Winter kann es hier sein, dass sie anderthalb, zwei Monate die Sonne nicht sehen. Dass es hier immer bewölkt ist, diesig, Nieselregen oder Schnee. Wir leiden hier natürlich auch so ein bisschen unter der Klimaerwärmung. Und
aber dann sind Sie ja wahrscheinlich weg, ne?
Dann bin ich meistens entweder in Alaska oder tauchen
mit den Salzwasserkrokodilen oder beobachten Bären oder.
Das kann passieren. Die Bären sind im Winter in der Winterruhe. Und ich habe natürlich eine Familie. Und das heißt, dass ich natürlich schon versuche, dann über die Feiertage hier in Deutschland zu sein und mich da.
Wie geht das mit Familie zu vereinbaren? Also ich habe aus einer Sendung, die ich mir angesehen habe, gelernt, Sie haben auch noch zwei kleine Söhne, zwei große, zwei Erwachsene, die Sie früher auch zum Teil mitgenommen haben, jetzt zwei kleine, ich glaube 5 und 7.
Genau.
Wissen die überhaupt, was der Papa macht? Also sehen die Sie manchmal im Fernsehen?
Sicher.
Werden die darauf angesprochen?
Die wissen sehr gut, was ich mache. Ich bin auch letztens in der Schule gewesen und im Kindergarten in Köln. Die leben beide in Köln, in der Südstadt. Und habe da Filme vorgeführt, habe die dann live kommentiert. Ob die das jetzt wirklich so einschätzen können aus der kindlichen Sicht, da läuft endlich jemand.
Ein Mädchen.
Und sogar ein Auto hinterher.
Mit Auto, wahrscheinlich
das hat uns
hinter
noch
dem
gefehlt.
Mädchen her.
Ist ja
und
furchtbar.
Noch ein kleiner Junge, das ist ja geradezu Rush-Hour. Und jetzt noch einer mit dem Fahrrad.
Also. Sie sehen ja schon, das ist typisch hier für das Dorf. Hier hört die Asphaltstraße auf und dann fängt so der Schotterweg an. Da unten geht aber auch schon der Asphalt glücklicherweise weiter.
Dann lassen Sie mich kurz was dazwischen schieben, weil ich glaube, dass jetzt der Punkt ist, bevor wir die Schotterpiste betreten, dass wir gerne eine Musik spielen würden. Und Sie haben gesagt, oh ja, Musik würden Sie sich gerne wünschen.
Wenn ich mir jetzt einen Musiktitel wünschen dürfte, weil Cleo ja heute Geburtstag hat, würde ich mir von Reinhard May wünschen, es gibt Tage, da wünschte ich, ich wäre mein Hund.
Es gibt Tage, da wünscht ich wär mein Hund. Ich läg faul auf meinem Kissen und seh mir mitleidig zu, wie mich wilde Hektik packt zur Morgenstund. Und verdrossen von dem Schauspiel leg ich mich zurück zur Ruhe. Denn ich hätte zwei Interessen, erstens schlafen, zweitens fressen und was sonst schön geistige Dinge angeht, wäre ausschließlich Verdauung der Kern meiner Weltanschauung und der Knochen, um den diese Welt sich dreht, wär allein meiner Meditationen Grund. Es gibt Tage, da wünscht ich wär mein Hund. Tage, da wünscht ich wär mein Hund. Und ich hätte seine keilförmige Nase, dann erschien mir die Umwelt vor ganz neuem Hintergrund. Und ich ordnete sie ein in ganz andere Kategorien. Die aufrecht gehen, die kriechen, die wohl, die übel riechen. Und den Typen, die mir stinken, könnte ich dann Hose oder Rock zerreißen und sie in den Hintern beißen, was ich heute nur in extremen Fällen kann. Denn ich kenn meinen zahnärztlichen Befund. Es gibt Tage, da wünscht ich wär mein Hund. Es gibt Tage, da wünscht ich wär mein Hund. Denn mir scheint, dass ich als er beträchtliche Vorteile hätte, denn ich lebte, wie ich leb, weiter im Grund. Esse zwar unter dem Tisch, doch schlief ich noch in meinem Bett, sparte aber ungeheuer, zahlte nur noch runde Steuer, nur in einem bin ich als Mensch besser dran. Darum mag er mich beneiden, denn ich bin der von uns beiden, der die Kühlschranktür allein aufmachen kann. Und das sind Momente, die genieße ich. Denn ich weiß, dann wünscht mein Hund, er wäre ich. Denn ich weiß, dann wünscht mein Hund, er wäre ich.
Wir sind mit Andreas Kieling jetzt in seinem Heimatort Kümmel unterwegs und inzwischen auf dem Schotterweg angelangt, der, wie Sie gesagt haben, Herr Kieling, eigentlich relativ bald hinterm Asphalt kommt, weil der Ort unmittelbar in die Landschaft übergeht und ja auch hier auf so einem Hügel liegt, ne?
Ja, hier leben ja nun wenig Menschen und dementsprechend braucht man keine breiten Straßen. Das ist schon sehr beschaulich hier. Ich finde das sehr, sehr schön. Und die Menschen, die eben hier leben, die sind sehr verwurzelt mit ihrem Dorf, mit ihrer Kultur. Hier wird rheinisch-fränkisch gesprochen. Das klingt so ein bisschen wie Kölsch, das war was anderes. Ich habe es in den 35 Jahren nicht richtig gelernt. Also um Ihnen nur ein Beispiel zu nennen. Ein Eichhörnchen heißt hier nicht Eichhörnchen, sondern heißt Bomerubdir.
Also, Bomerubdir?
Ja, also Baumrauftier. Hm? Muss man wissen.
Auf.
Ja, und
wenn Sie sagen Heimathafen, Herr Kieling, das, weil wir sind vorhin so ein bisschen über Ihre Kindheit hinweggegangen. Das ist mir schon ganz wichtig. Sie kommen aus Thüringen, Sie sind da mit 16 weggegangen und das ist ja ein Schritt, mit 16 von der Familie wegzugehen, der relativ groß ist. Was war für Sie der Anschluss zu sagen, ich lasse hier alles zurück?
Oh, das ist eine lange Geschichte, das würde den Rahmen der Sendung jetzt sprengen. Aber wenn man es ganz kurz versucht zusammenzufassen, ich hatte kein besonders gutes Elternhaus, einen Stiefvater, der sich so als Tyrann aufspielte und der ja auch gerne Menschen und Tiere demütigte. Meine Mutter, mich, bei meiner Schwester war es ein bisschen besser. Und wahrscheinlich hatte ich auch als Jugendlicher zu viel Jack London und Mark Twain gelesen. Und uns war eigentlich klar, wir haben das im Thüringer Wald dann nachgespielt, die Jack-London-Geschichten, Ruf der Wildnis, Wolfsblut. Und das war aber irgendwie klar, dass wir das nie erleben werden. Also aus der DDR rauszukommen, das galt als höchst unwahrscheinlich. Also ist das immer nur ein Traum gewesen. Und in Verbindung, dass ich diesen Freiheitsdrang offensichtlich hatte und irgendwann auch mal in die Pubertät kam und auch nicht mehr alles ertrug und erduldete, habe dann also überlegt, was kannst du überhaupt machen? Wo kannst du deine Freiheit leben? Und da war die Konsequenz für mich damals einfach die, dass ich überlegte, du müsstest halt in die BRD flüchten. Jetzt war die Grenze natürlich zwischen der DDR und der BRD ein reiner Todesstreifen, Selbstschussautomaten, Minengürtel. Und dann habe ich mir überlegt, wo könnte es einfacher sein? Und das war halt aus meiner Sicht zumindest die tschechisch-österreichische Grenze. Die war nicht so stark gesichert. Man kam vor allem mehr oder weniger unbeobachtet bis an die Grenze ran. Es gab nicht diesen 5 Kilometer Sperrbezirk wie in der DDR. Ja, und diese Mischung, glaube ich, aus Freiheitsdrang, Abenteuer, Lust, Pubertät, schlechtes Elternhaus, ich glaube, diese Mischung hat dazu geführt, normalerweise verlässt ein 16-Jähriger nicht einfach sein Elternhaus, man ist noch nicht erwachsen. Ich habe mich auch nicht unwohl gefühlt in der DDR, aber genau das war meine Intention, zu sagen, ich will hier raus, nichts wie weg hier. Und
ja, der Schritt hat sich ja eigentlich gelohnt, ne? Also abgesehen von dem Schuss natürlich, der bis heute Folgen hat, ist es ein Schritt gewesen, dass Sie heute Ihre Jugendträume leben können, ne?
Ja, sicher hat sich das gelohnt, aber man war sich natürlich auch als 16-Jähriger nicht komplett über die Konsequenzen klar, was hätte passieren können. Die Wahrscheinlichkeit, getötet zu werden an der Grenze oder verhaftet zu werden, die Wahrscheinlichkeit war ja sehr, sehr groß. Aber das hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen, dass ich nicht alles hinterfrage. Also wenn ich alles immer hinterfragen würde, was könnte schiefgehen, wenn du in Alaska Eisbären oder Braunbären filmst, wenn du in der Namib-Wüste mit Wüstenelefanten zusammen bist, wenn du mit Gorillas in Bürgerkriegsgebieten mehr oder weniger zusammenlebst und versuchst, sie zu filmen und zu fotografieren. Und wenn man das alles hinterfragen würde, was passieren könnte, müsste man ja sagen, lass es besser und arbeite bei der Post oder auf der Bank oder bei der Versicherung, da hast du einen sicheren Job.
Aber was lieben Sie? Also was ist das, was Sie am meisten dazu anspornen? Weil manchmal, denke ich, ist man ja bei diesen Aufnahmen, die Sie machen, wo Sie sehr viel Geduld brauchen, wo Sie sehr viel Zeit brauchen, wo Sie sicher auch manchmal sehr einsam gewesen sind, viel körperlichen Unwohlsein ausgesetzt sind, ob es nun heiß, kalt oder nass ist. Ja. Was treibt Sie an?
Also in erster Linie ist es natürlich die große Neugierde auf das Land, auf die Menschen, auf die Tiere und diese nicht enden wollende Neugierde, Dingen auf den Grund zu gehen, die mit der Natur zu tun haben. Das ist eigentlich mein Motiv und mein Motor. Und der zweite ist eigentlich, und das hatte ich schon als Kind, dass ich sehr gerne Sachen so ein bisschen konservieren wollte. Also konservieren in Form einer Fotografie. Ich hatte schon mit 5 oder 6 Jahren meinen ersten Fotoapparat und später habe ich mir dann eine Exa gekauft. Das ist eine DDR-Kamera gewesen aus Dresden, habe dann meine ersten Fotos gemacht. Irgendwann war es eine Schmalfilmkamera und es hat mich immer fasziniert, Momente, die ich erlebe, mit dem Fotoapparat oder dann eben später mit der Filmkamera festzuhalten, einzufangen. Und ich dachte immer mit dem Älterwerden, ich bin jetzt 57, dachte ich immer mit dem Älterwerden, dass das mal nachlässt, also diese Neugierde.
Ja.
Aber ganz im Gegenteil, diese Neugierde und Leidenschaft wird immer stärker und mittlerweile verabschiede ich mich von Orten, sagen wir mal das Hochland von Äthiopien, mit dem Gedanken, dass ich so schnell wie möglich dorthin zurückkehren kann oder darf. Es gelingt mir natürlich nicht an allen Orten, mein Leben ist beschränkt. Vielleicht habe ich noch 15 oder 20 gute Jahre, vielleicht. Und dann wird man langsamer, dann wird man gebrechlicher, dann braucht man vielleicht, also so denken wir ja auch, eine medizinische Betreuung kann gar nicht mehr so lange Reisen machen. Weil du denkst, also einmal im Monat muss ich jetzt schon zum Arzt.
Wie halten Sie sich überhaupt fit für diese körperlichen Belastungen bei Ihren Reisen?
Ja, eigentlich dadurch, dass ich permanent auf Reisen bin. Wir bewegen uns viel, wir ernähren uns vernünftig. Ich mache aber auch Sport, also ich jogge mit Cleo immer noch. Und hin und wieder rauche ich mal ein Zigarillo. Gut, das ist jetzt vielleicht kontraproduktiv. Aber man weiß auch, wenn man nur raucht und nur isst, das ist gesundheitsschädlich. Aber wenn man hin und wieder mal eine pafft und sich trotzdem bewegt, ist es nicht so schlimm.
Wir sind jetzt inzwischen richtig auf dem Feld. Jetzt haben wir doch ein Auto. Nein, ein Motorrad. Aber ansonsten eine totale Ruhe und wunderschöne Landschaft, wo ich mir gut vorstellen kann, dass Sie sagen, das ist für Sie Heimathafen.
Ja.
Sie haben ja um den Hals, das ist selbst bei der Playmobil-Figur, die es inzwischen von Ihnen gibt.
Ja.
Ne? Sie haben es uns geschickt.
Ja,
das ist ein Anker, ne?
Das ist eine alte Münze aus Haithabu. Haithabu ist eine der größten Wikinger-Siedlungen gewesen, die es im Norden gab. Ja, und jetzt gibt es das kleine Playmobil-Männchen von mir und Cleo. Das heißt der Naturforscher. Und ich habe mich sogar erkundigt. Es gibt, ich sag, ist das denn üblich, dass man, ansonsten kenne ich Playmobil irgendwie Ritterburgen, Piratenschiffe. Und dann haben wir gesagt, ja, manchmal machen wir das schon. Wir haben jetzt im Jahr der Reformation haben wir Martin Luther als Playmobil-Figur. Und wir haben sie.
Ja, aber man hat sie nicht vorher gefragt.
Na, man hat mich vorher nicht gefragt. Ja. Steht ja auch nicht drauf, Andreas Kieling.
Ja,
sieht nur so aus.
Unverkennbar, unverkennbar. Zumindest mit Hund, mit der roten Jacke, mit dem Fernglas, was Sie auch jetzt wieder tragen, wo wir hier in Ihrem Heimatort Hümmel beziehungsweise inzwischen schon in den Feldern da drumherum herumlaufen und vielleicht jetzt noch mal wieder Zeit haben, etwas von Musik zu hören, die Sie mögen, die Sie lieben, die Sie wahrscheinlich nicht auf Ihren Reisen hören. Ne? Das würde nicht zur Tierbeobachtung passen, ne? Kann man nicht Musik laufen lassen.
Oh, das kann man nicht sagen, wenn man abends in der Wüste sitzt und es wird langsam dunkel und das, was wir Filmer die blaue Stunde nennen, wenn die Sonne untergegangen ist, da setze ich mir schon mal die Kopfhörer auf und gerade in der Wüste ist es ja sehr, sehr still. Und dann höre ich auch schon mal dementsprechend Musik. Also ich würde mir jetzt hier zum Beispiel wünschen, wenn ich in diese Landschaft reinschaue, Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond.
Straight.
Wir sind mit dem Tierfilmer, Autor, Fotografen, ja auch, Andreas Kieling, unterwegs in seiner Heimat oder in dem, was seine Heimat geworden ist, in der Eifel. Und Hümmel, der Ort, in dem sie leben.
Hümmel. Mit Ü.
Mit Ü?
Ja, kommt nicht von Himmel, sondern ja, kommt von Heumbür, hieß das früher. Auf dem fränkisch-rheinischen Dialekt oder Mundart. Ne, ist ja ein richtiger Slang. Und das heißt irgendwie so viel wie hoher Hügel.
Mhm.
Ja.
Und das ist es auch. Das Dorf liegt, dieses kleine Dorf liegt auf einem hohen Hügel mit einem wunderbaren Blick auf die bewaldeten Hügel und auch einen Nachbarort.
Jetzt kommt endlich mal ein Auto.
Ja. Auf was schauen wir jetzt gerade, dieser kleine Ort? Ja,
der Ort ist noch kleiner als Hümmel. Der heißt Martell. Und jetzt kommt noch ein Auto. Was ist denn hier heute los? Ja. Naja, das ist die einzige Straße, die hier um den Ort herumführt. Der Ort dort drüben, Martell, Sie sehen es schon, der hat nicht mal eine Kirche, was in der Eifel eigentlich gar nicht geht. Also jeder Ort ist ja eigentlich dadurch gekennzeichnet, egal wie groß und klein er ist. Vorne ist es ein Schwarm Ringeltauben, sind keine Haustauben. Und wir haben relativ viele Ringeltauben wieder hier. Es kommt ein Motorrad.
Zwei.
Ja, die Straße sind Holländer, sehen Sie, haben holländische Nummernschilder.
Ja, das ist für Motorradfahrer auch wahrscheinlich ein Genuss, ne? So viele sanfte Kurven, wo man so schön...
Ja, der Grund dafür ist, wenn Sie hier in die Landschaft reinschauen, in die Hocheifel, dann sehen Sie, von hier kann man es jetzt nicht so gut sehen, aber Sie sehen da hinten die Hohe Acht. Das ist der höchste Berg der Eifel. Und auf diesem Berg steht oben sogar der Kaiser-Wilhelm-Gedenkturm drauf. Und kurz daneben ist der Nürburgring mit der Nürburg. Das ist ja auch so eine Höhenburg, die haben angefangen im 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert die Burg zu bauen, fast zeitgleich mit dem Kölner Dom. Und da hinten ist eben der Nürburgring, also die berühmteste Rennstrecke der Welt. Man kann ihn jetzt von hier nicht direkt sehen, weil er natürlich in der Senke liegt. Der geht ja bis runter nach Adenau. Das sind 21,7 Kilometer, die alte Rennstrecke, in die Eifel reingebaut und gilt als die schwierigste Rennstrecke der Welt. Niki Lauter ist da 1976 in seinem Ferrari fast verbrannt.
Diese wirkliche Übermotorisierung, die man da hat, hat das eigentlich sich irgendwie mit der Natur, die da ja auch unmittelbar ist, Sie sagen so viele seltene Tiere, so viele Tiere, die es woanders kaum noch gibt hier in der Eifel, wie passt das zusammen?
Es ist ja ein Phänomen, wenn man Deutschland insgesamt betrachtet. Wir glauben ja, dass seltene Tiere, scheue Tiere, nur an den entlegensten und dunkelsten und menschenleersten Orten unseres Landes leben können. Und das ist ein Trugschluss. Also wir glauben ja immer noch, der Bär, der Luchs, der Wolf, die Wildkatze, die können nur eben in diesen tiefen, dunklen Wäldern und dann im allerletzten Tal, wo nie ein Mensch hinkommen, leben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die letzten sind natürlich vor 170, 180 Jahren an solchen Orten geschossen worden, weil sie vom Menschen dermaßen stark bedrängt, gejagt wurden, in Fallen gefangen, vergiftet wurden, dass sich diese armen Tiere an diese entlegenen Orte verzogen haben. Und da stehen ja auch noch Denkmäler. Hier wurde die letzte Wildkatze geschossen oder der letzte Luchs oder im Thüringer Wald, im Wolfsgrund, der letzte Wolf. Die Menschen, die das damals getan haben, die wurden wie Volkshelden gefeiert. Der letzte Wolf ist tot, der letzte Bär ist erlegt. Traurig aber wahr. Aber die Tiere sind viel anpassungsfähiger, als wir das immer glauben. Und also allein hier um Hümmel herum sind schon mehrmals Wildkatzen. Also ich habe sie selber, ich sehe sie ganz regelmäßig. Mhm. Und ich habe sie sogar hier unten in dem Tal, habe ich vor ein paar Jahren einen Luchs fotografiert. Und gar nicht weit, also ungefähr 1,5 Kilometer von hier, Sie sehen dieses ganz tiefe Tal, wo die Fichten hier unten mit den Bergahorn und mit dem Eichen zusammenkommen. In diesem Tal brütet einer der seltensten und scheuesten Vögel, die wir in Deutschland haben, der Schwarzstorch. Schwarzstorch ist ein reiner Waldstorch, also der würde sein Nest nie irgendwie auf dem alten Telegrafenmast oder ins Dorf setzen, sondern der fliegt sogar sein Nest, bevor er das Nest fliegt er erstmal 1/2 Kilometer durch den Wald, um dieses Nest bloß nicht zu verraten.
Mhm.
Normalerweise, wenn Sie mich jetzt fragen würden, wie filmen Sie eigentlich einen Rotmilan an seinem Nest oder einen Baumfalken oder einen Wanderfalken, die es hier auch gibt, ist ganz einfach, man beobachtet den Vogel in der Luft Und da, wo er immer wieder an derselben Stelle in den Wald eintaucht oder die Felswand anfliegt oder wie auch immer, da muss sein Horst oder sein Nest sein. Bei Schwarzstörchen ist das genau anders. Die Schwarzstörche fliegen erstmal in den Wald rein, fliegen dann ungefähr so 500 bis 800 Meter durch den Hochwald durch. Und dann ist erst ihr Horst, also ihr riesiges Nest irgendwo. Deshalb brauchen die eben große zusammenhängende Waldgebiete.
Also sie legen quasi eine falsche Fährte, ne?
In einer gewissen Weise ja.
Getrennt oder mit dem Moped oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie hinterher gefahren. Nein, damals hab ich kein Konzert von dir versäumt. Und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann hab ich von dir geträumt. Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe. Und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich. Und manchmal sahst du mich an. Und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Ja, ich war ständig da. Das hat dich dann überzeugt. Wir wollten immer zusammenbleiben. Und überhaupt mit dir, das war so groß. Das kann man ja gar nicht beschreiben. Und heute wohnst du irgendwo und dein Cello steht im Keller. Komm, pack das Ding doch nochmal aus und spiel so schön wie früher. Cello, in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe. Und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich. Und manchmal sahst du mich an. Und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig.
Cello von Udo Lindenberg. Das hat sich Andreas Kieling gewünscht, mit dem wir unterwegs sind hier bei unseren Spaziergängen mit Prominenten in der Hocheifel. Und Sie haben vorhin ja schon mal erzählt, dass Sie sich als kleiner Junge schon eine Kamera gekauft haben, dass Sie also sehr daran interessiert waren, Tiere vor die Linse zu kriegen und später dann auch ein berühmter Tierfilmer zu werden. Aber als Sie damals in die Bundesrepublik geflüchtet sind, sah die Berufslaufbahn eigentlich ganz anders aus. Da sind Sie erst zur See gefahren und dann, das schon ein bisschen verwandter, sind Sie Förster geworden.
Ja.
Und haben Sie in der Zeit gar nicht mehr gefilmt?
Doch, ganz im Gegenteil. Also die Seefahrt, Sie müssen sich vorstellen, man kommt aus so einem Land wie der DDR und Wir waren ja keine unglücklichen jungen Leute. Wir waren vor allem in großen Gemeinschaften zusammen, egal ob man das FDJ oder Thälmann-Pioniere nannte oder Jungpioniere, also die ganzen Jugendorganisationen, die es gab. Mhm. Und wir haben uns eigentlich da sehr wohl gefühlt. Es war eine große Gemeinschaft. Aber es gab eben noch die andere Seite. Die andere Seite hieß Reisebeschränkungen. Und für mich war es, wie ich vorhin schon sagte, eben wichtig, die Welt zu sehen. Und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, ja, du möchtest das selber erleben und sehen. Und da war die Seefahrt, als ich dann meine Schussverletzung ausgeheilt hatte, kam zu meinem Großvater, der lebte in der Nähe von Stade im Alten Land in Lühe, direkt hinterm Deich. Da konnte man von seinem Küchenfenster aus immer so die Masten und die Aufbauten der Handelsschiffe sehen. Bin ich natürlich immer auf den Deich gegangen, habe den Schiffen zugesehen. Da standen die exotischsten Namen dran und je nachdem, wie die geflaggt waren. Und in Wedel zum Beispiel gab es die Begrüßung an der Elbe und da hieß es immer, das Schiff fährt jetzt nach oder kommt von und bringt die und die Ladung mit. Und die Seefahrt war für mich pure Abenteuerlust. Meine erste Reise führte mich von Hamburg an die Westküste Australiens. Es hat 28 Tage gedauert, bis wir da waren. Und das Erste, was ich sah, es musste ja auch so sein, war eine große Ölraffinerie.
Ach.
Und eine riesige Tankanlage und danach eben ein Hafen, alles ziemlich flach gebaut. Und das war natürlich jetzt nicht unbedingt das romantische Bild, was ich von Australien hatte.
Waren Sie enttäuscht?
Erstmal war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich natürlich so eine wilde, menschenleere Küste irgendwie in meiner Fantasie vor mir hatte. Aber dann kam die große positive Überraschung. Der Lotse hatte das schon gesagt. Wir streiken gerade. Die Australier streiken ja gerne. Und ich hatte damals den Kapitän gefragt, ob ich Landurlaub bekommen könnte. Und sagte, ja, sieht so aus. Also eine Woche auf alle Fälle. Vor einer Woche tut sich hier nichts. Die meisten der älteren Sailor, ich war damals 17, die wollten halt in die Kneipe und ins Bordell. Und da habe ich mich nicht so für interessiert. Und ich dachte, jetzt machst du deine erste Expedition und guckst dir mal Australien an. Und dann habe ich mir meinen Rucksack geschnappt, mein Fernglas, mein Fotoapparat, eine Wasserflasche, ein paar Müsli-Riegel und bin einfach von der Küste aus, also soweit es ging, 20, 30 Kilometer ins Inland reingelaufen, sah auf einmal riesige Kakadu-Schwärme, sah meine ersten Kängurus und habe dann sogar einen Koala-Bären gesehen. Und dann war ich auf einmal in meiner Welt. Also die Seefahrt war für mich auch so eine große Form des Abenteuers und der Abenteuerlust. Heute läuft das Ganze natürlich anders ab. Roll on, roll off ist das Schlagwort.
Sie würden Container, gar nicht mehr an Land gehen,
Containerschiffe,
ne?
Ja. Vielleicht abends mal ein kurzer Kneipenbesuch und das wäre es dann gewesen, ja. Und am nächsten Morgen ist das Schiff gelöscht und wieder neu beladen und dann geht es schon wieder weiter.
Das heißt, Sie verfolgen das schon noch heute, wie das so mit der Seefahrt ist, aber haben dann ja doch nach relativ kurzer Zeit gesagt, nee, weg vom Schiff, rein, ganz in die Natur, ich werde Förster. Und haben das richtig gelernt, von der Pike auf, ne?
Ja, genau. Es ist eine dreijährige Ausbildung und ich war im ersten Elevenjahr, so nannte man das damals, war ich in Schleswig-Holstein am Sillenter See. Große Eigenjagd, 2.500 Hektar, also ein eigenes Revier. Und Schleswig-Holstein hat ja nicht so viel Wald, aber in dem Revier gab es ziemlich viel Wald. Große Eichen, Fichtenwälder und
Ja, und letzt leben Sie ja schon 35 Jahre hier in der Hocheifel. Können Sie sich denn vorstellen, Andreas Kieling, dass Sie hier im Himmel sich mal als Tierfilmer AD richtig zur Ruhe setzen?
Ich werde ja nicht Tierfilmer AD. Ich werde vielleicht Tierfilmer, der immer langsamer macht. Das heißt, meine besten Jahre sind, glaube ich, vorbei. Also die Zeit, wo ich sehr, sehr aktiv war, wo ich auch außergewöhnliche Bilder gedreht habe. Ich war zum Beispiel der erste Kameramann auf der Welt, der mit einem wilden Grizzlybär getaucht ist, der ihn unter Wasser gefilmt hat. Ich war auch der Erste und bin immer noch der Einzige, der einen richtigen Wildschweinkeilerkampf gefilmt hat. Gar nicht weit von hier, ungefähr 15, 16 Kilometer von hier entfernt gab es einen großen Privatwald. Mittlerweile ist er verkauft. Und der Eigentümer, das war einer der Grafen Beißel, der sagte, ja, junger Mann, wenn Sie wollen. Bei uns sind die Wildschweine reichlich und sind sehr tagaktiv. Wir haben auch starke Keiler. Wenn Sie sich mit denen ein bisschen anfreunden und vor allem mit der Leitbache, dann können Sie irgendwann mal wahrscheinlich hier mit der Rotte zusammenleben, also mit der Wildschweingruppe. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das zulassen. Müssen Sie immer mal ein paar Eicheln, Kastanien und ein paar Leckereien mit in den Wald bringen. Das ging über 4 Jahre, das Projekt.
Ja, weil ich wollte fragen, wie freundet man sich mit einer Leitbache an, indem man hier Eicheln mitbringt, oder?
Ja, die Leitbache war offensichtlich irgendwann mal von einem Förster im Wald gefunden worden, als sie selber ein Frischling war. Ist mit der Flasche aufgezogen worden und als sie dann zu groß war, wurde sie einfach im Wald laufen gelassen. Und dann hat sie ihre eigene Familie gegründet und war Menschen gegenüber immer sehr aufgeschlossen. Und irgendwann hatte sie ihre eigene Familie und sie hat natürlich in einer gewissen Weise diese Vertrautheit den Menschen gegenüber an ihre Frischlinge und diese Frischlinge haben es wieder an ihre Frischlinge. Sie leben ja sozial organisiert in Familienverbänden, immer weitergegeben. Und insofern waren die sehr tagaktiv und waren eben filmbar. Und in der Rauschzeit, also in der Paarungszeit, sehen Sie hier zum Beispiel, ist ein Wildschwein rübergezogen hier über den Weg. Das sind sozusagen die Fußabdrücke von einem Wildschwein.
Also ich würde es nicht erkennen, das sind so einfach nur so Sandspuren und Sie wissen aber, das ist ein Wildschwein.
Naja, es ist hier aus dem Feld rausgekommen und es sind ja hier so leicht klebrige, nicht lehmige Böden, aber es sieht so aus wie Lehm. Und es war sehr nass hier, es hat geregnet, dann ist es hier über den Weg gezogen. Hier sieht man noch die Schalenabdrücke und es ist hier in die Wiese gezogen. Ne? Und wenn die Fährte jetzt frisch wäre, hätte Cleo sich jetzt dafür interessiert. Aber ich kann dir das nochmal zeigen, aber es interessiert sie nicht. Also es ist keine Witterung mehr drin. Cleo. Hier ist keine Witterung mehr drin.
Interessiert
sonst hätte sie jetzt
die
hinterher geschnuppert. Also die Rauschzeit bei den Wildschweinen, das sind die letzten 2 Wochen im November und die ersten 2 Wochen im Dezember. Und Wildschweine leben ja im sogenannten Matriarchat. Also das heißt, es ist eigentlich eine Frauengesellschaft und das Leittier einer Gruppe ist immer eine erfahrene Bache und kein Keiler. Männchen haben immer Kampf im Kopf oder Paarung oder eben Dominanz und Rangordnung untereinander. Und das macht sie eigentlich zu einem Risikofaktor in einer Gruppe. Und in der Paarungszeit, dann kracht es eben ordentlich, dann gibt es Kämpfe. Und ich hatte damals das große Glück, so einen Keilerkampf filmen zu können. Also ich habe 4 Jahre an dem Film gearbeitet, nicht ausschließlich. Ich war im Sommer immer in Alaska und habe dann im Herbst und im Winter an diesem Film weitergedreht. Und das ist bis heute der einzige richtige Keilerkampf, der jemals gefilmt wurde. Ist nie wieder gefilmt worden.
Der ist wirklich spektakulär, wenn man ihn sieht. Sie haben das dann auch noch in Zeitlupe gesetzt. Dann sieht man wirklich die Aggressivität, die da auch ist. Ja. Und das hat auch Ihnen die bisher schwersten Verletzungen zugefügt, ne? Abgesehen vielleicht von dem Schuss in den Rücken damals.
Ja, also was körperliche Verletzungen angeht.
Ja, körperliche,
ne?
Das war
in der Tat, also die Narbe hier im Gesicht, die ist noch von dem Keiler. Hier an den Armen sieht man noch, da hat er mir die Arme aufgeschlitzt. Aus seiner Sicht war das ein normales, aggressives Verhalten. Ne? In der Paarungszeit haben die das Testosteron 4-5 Mal so stark wie den Rest des Jahres über. Und da reagiert man eben sehr aggressiv.
Bevor wir jetzt diesen Rückweg antreten nach Hümmel, auf dem Weg durch diese Felder, durch diese sehr schöne Mittelgebirgslandschaft mit Blick auf die kleine Kirche mit Andreas Kieling, würden wir natürlich gerne noch hören, was Sie da auch hören. Also wir haben Pink Floyd, wir haben Reinhard May.
Ja, da würde ich sagen The Doors, Riders on the Storm von Jim Morrison. Weil hier regnet es ja viel in der Eifel.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. The world on you depends, our life will never end.
Das mit dem Regen stört Sie überhaupt nicht, Andreas Killing, ne? Dass es hier viel regnet. Gut, Sie sind nicht so oft hier. Oder macht Ihnen Wetter sowieso nichts aus?
Doch, also ich finde, ich kann Hitze gut aushalten, ich kann Kälte gut aushalten, ich kann trockenes und feuchtes Wetter gut aushalten, aber so ein Dauerregen, das killt eine Menge. Es ist immer feucht, es ist alles so damped. Hohe Luftfeuchtigkeit, irgendwann zieht das auch in die Objektive rein. Die Kleidung wird klamm, es riecht alles nicht mehr gut. Ja. Also so Dauerregen oder Dauerfeuchtigkeit. Und wenn man dann noch im Zelt irgendwo lebt, irgendwo auf der Welt, dann ist das schon sehr, sehr, sehr deprimierend und irgendwo auch hemmt es die Arbeit.
Sie haben ja schon angedeutet, es kann sein, dass sich irgendwann Ihr Radius etwas verkleinern wird, dass es nicht mehr die ganz entlegenen Gebiete sind. Und das, was Sie hier von der Eifel geschildert haben, gibt es auch da genug zu entdecken. Also Tierfilmer nie am Ende, sondern nur mit einem kleineren Radius.
Na, sagen wir mal so, als junger Mensch bin ich natürlich viel in die Welt hinausgezogen. Und wenn Sie mich ich mache jetzt seit 26 Jahren Tierfilm, und wenn Sie mich 1991 gefragt hätten, wo wollen Sie drehen, in Alaska oder im Schwarzwald oder im Bayerischen Wald oder irgendwo in Afrika, hätte ich mich mit Sicherheit für ein exotisches Ziel entschieden. Aber mittlerweile ist es so, dass ich auch sehr, sehr gerne wieder in Deutschland filme und fotografiere. Ich habe gerade mit einem Kollegen zusammen ein Bildband gemacht, Mythos Wald, der bei uns hier spielt. Und ich habe damals schon bei der Wanderung mit Cleo durch Deutschland irgendwie meine Liebe und meine Leidenschaft für Deutschland wiederentdeckt. Das ist einfach schön.
Sie haben hier im Gebiet der Eifel unter anderem in einem Ihrer Bücher beschrieben, wie Sie da auf einen Wilderer getroffen sind, wo Sie sich gar nicht mehr sicher waren, dass es die noch so gibt. Den gab es eben doch und der machte das wohl auch schon Jahrzehnte. Sind das so Begegnungen, wo Sie sagen, die habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können?
Also ich habe oft sehr, sehr schräge Begegnungen im Wald, aber das liegt auch daran, weil ich an sehr entlegene Orte im Wald oft gehe oder mich da länger aufhalte. Ich habe jetzt vor einiger Zeit noch mal einen alten Mann getroffen, der sagte, ja, ich war früher sogar professioneller Vogelfänger und habe Bluthämpflinge, Stieglitze und Dumpfaffen gefangen, also immer Männchen, und habe die dann in den Dörfern verkauft, so als Singvögel. Für die Käfighaltung, heute verboten. Und Wilderer, also die Eifel, da sind wir wieder beim Thema. Die Menschen waren früher hier sehr arm. Die meisten waren auch unterernährt. Also Fleisch gab es hier ganz selten zu essen. Also versuchte man natürlich Wild irgendwie zu fangen, zu erlegen. Und deshalb hatte die Wilderei in der Eifel immer eine große Tradition. Und schauen Sie sich das an. Von hier bis da Rinter, das sind ungefähr knapp 35 Kilometer, ist ein riesiges zusammenhängendes Waldgebiet. Und wenn Sie da oben auf der Kuppe sind, wo dieser alte Funkturm steht, dann sind es ungefähr nochmal 6 Kilometer ins Tal runter und nochmal 12 Kilometer auf der anderen Seite hoch, nur Wald. Das ist das größte zusammenhängende Waldgebiet, was wir hier haben. Das ist Rheinland-Pfalz schon. Und wir sind ja hier direkt auf der Grenze, NRW, Rheinland-Pfalz. Und da ist eine Bevölkerungsdichte von ungefähr 8 Menschen auf einen Quadratkilometer. Da hinten leben die meisten Wildkatzen, die meisten Luchse, die meisten Schwarzstörche und vielleicht sogar, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, auch schon wieder der ein oder andere Wolf. Und in diesen endlosen Wäldern, da können Sie tagelang wandern, Ihnen begegnet kein einziger Mensch. Ich glaube, da können Sie auch zumindest die Woche über ganz gut wildern, bevor dann am Wochenende hier die Hobbyjäger kommen aus den Großstädten oder mittlerweile sogar aus Holland und dann ihrer Hobbyjagd nachgehen.
Jagen Sie eigentlich noch selber?
Ich habe selber ein kleines Revier und ich esse ja kein Fleisch, was jetzt aus der Massentierhaltung kommt.
Das wäre meine nächste Frage, ob Sie überhaupt noch Fleisch essen.
Ich esse natürlich Fleisch, aber ziemlich reduziert. Und wir erlegen im Jahr 2-3 Wildschweine. Da wird Wurst draus gemacht, da wird Schinken von gemacht. Einige Sachen werden eben einfach vakuumiert und tiefgefroren.
Können Sie das selbst?
Ja, das mache ich selber, klar. Das ist ja auch ein Teil. Jagd hat ja auch was mit Handwerk zu tun. Der Mensch war 99,8% seiner Evolution, war Jäger und Sammler.
Sie haben vorhin mal gesagt, Herr Killing, wenn ich so allein in der Natur unterwegs bin, und das sind Sie ja an vielen Stellen auch, aber an vielen Stellen sind Sie eben nicht allein, weil sonst könnte man Sie nicht im Bild sehen. Also da ist noch ein Fotograf dabei oder ein Filmer, der Sie aufnimmt und eventuell noch ein Tonmann, glaube ich, sind manchmal zu dritt, ne?
Ja, wir sind immer zu dritt. Wir sind ein kleines Team und sind meistens drei Leute. Und es ist klar, es gab Zeiten, da habe ich mich wirklich selber gefilmt, also habe eine Zweitkamera auf dem Stativ gestellt, habe die einfach ausgelöst und hoffte dann, dass im Bild was passiert. Also das Tier und ich mussten ja in der Regel gemeinsam im Bild sein.
Warum eigentlich?
Naja, weil das eine Form von Darstellung ist. Das hat schon Jemek so gemacht, das hat Heinz Sielmann so gemacht. Und das ist eigentlich eine Form, der eine sagt, selbstdarstellerisches Arschloch, ne? Ich will mehr Tiere sehen und weniger Killing. Und der andere sagt halt, ich finde das gut, ich finde das spannend, wie der an den Tieren dran ist, wie er das erklärt und auch die Nähe zum Tier zeigt. Kann man natürlich sehr geteilter Meinung sein, aber wir investieren in der Regel deutlich mehr Zeit, die Tiere an unsere Gegenwart zu gewöhnen, als die eigentliche Drehzeit dann dauert. Hm. Also wir fahren ja nicht irgendwo hin und sagen, hallo, hier sind wir sind vom ZDF.
Und die Tiere
lieber,
sind begeistert.
Lieber Berggorilla, lieber Wüstenelefant oder lieber Grizzlybär, jetzt bleib doch mal stehen und paar dich bitte vor der Kamera. Also das heißt, die Zeit, die Tiere an unsere Nähe zu gewöhnen, das dauert zum Teil ziemlich lange. Und das wird im Fernsehen natürlich nicht gezeigt. Insofern sind solche Szenen eigentlich immer ganz schön. Der eine sagt Making of, wir nennen es dann mehr reportagige Szenen, wo man eben mal zeigt, wie entsteht eigentlich so eine Geschichte und wie nah sind die eigentlich an dem Tier dran.
Trifft Sie das denn, wenn Leute dann sagen, Mensch, der will doch nur selber vor der Kamera stehen, der ist eitel oder so?
Nö, das ist denen ihre, warum? Das ist einfach die Einstellung dieser Menschen und es gibt ja so ein paar Puristen, die sagen, wir wollen einfach einen reinen Naturfilm sehen und wollen niemanden, der da reinquatscht. Und ich persönlich glaube, dass die Zeiten vorbei sind, wo man nur mit einem Sprecher, wo dann die Stimme zum Schluss tief und sonor wird und meistens geht die Sonne unter und die Musik wird dramatisch. Und wenn wir nicht aufpassen, dann ist dieses Naturparadies in ein paar, da haben die Leute schon weitergeschaltet, weil sie es nicht mehr hören können. Es braucht heute Gesichter, es braucht einfach Menschen, die dafür stehen. Und ja, vielleicht ist das eine meiner Aufgaben. Ohne dabei meine eigene Leidenschaft und meine eigene Intention zu vergessen, ganz klar.
Was ist Ihr nächstes Projekt, Herr Killing?
Ja, Cleo und ich fliegen wieder nach Alaska und bleiben da noch längere Zeit, werden da vor allem den Indian Summer filmen und fotografieren in Zentralalaska. Der Denali-Nationalpark, der wird dieses Jahr oder ist dieses Jahr 100 Jahre alt. Und das ist unser nächstes großes Projekt. Da werden wir 2 Monate dort drehen. Einziger Nachteil in Kodiak ist, es regnet ähnlich viel wie in der Eifel. Aber da fühlt sich ja unser einer wohl.
Da schließt sich der Kreis wieder. Der Seemann, der Abenteurer, der Naturfilmer Andreas Killing. Danke, dass Sie uns Ihre Heimat gezeigt haben oder Ihren Heimathafen, jedenfalls den deutschen Hümmel in der Eifel. Herr Killing, danke.
Sie hörten Spaziergänge mit Prominenten. Renate Schönfelder begleitete den Tierfilmer Andreas Killing durch Hümmel in der Eifel. Die Fotos und eine Karte vom Spaziergang finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de.